Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter ein Wort aus dem ersten Johannesbrief. Und zwar 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Dort steht geschrieben: Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir unterbrechen heute die Fortsetzungsreihe über den Jakobusbrief. Wir knüpfen aber thematisch an das an, worüber wir am vergangenen Sonntag aus dem Jakobusbrief hörten. Das Thema der Predigt am vergangenen Sonntag war die Botschaft, dass das Gesetz Gottes in der Liebe erfüllt wird. Da, in der Liebe, kommt es zum Ziel. Und der heutige Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, man kann ihn eigentlich mit einem einzigen Wort zusammenfassen, mit dem Wort Liebe. Wenn wir in der Heiligen Schrift von Liebe lesen oder hören, dann geht es immer ums Ganze. Es geht niemals um eine vorübergehende Gefühlsduselei. Das ist nicht Liebe im Sinn des Neuen Testamentes. Wir brauchen hier eigentlich nur eine Seite weiter zu blättern. Da lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt. Woran? Dass er, dass Christus, sein Leben für uns hingegeben hat. Hier ist von seinem Leben die Rede. Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen Gaben. Es geht bei der Liebe ums Ganze. Und daran haben wir seine Christi-Liebe erkannt. Und dann bitte achten wir einmal darauf, wie dieses Wort dann weitergeht. In Kapitel 3, Vers 17, ich lese es mal. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie ist das möglich? Fragt Johannes. In der Liebe, von der im Neuen Testament die Rede ist, geht es im Kern nicht um das Austeilen aus unserem Überfluss, sondern es geht um die Preisgabe der eigenen Rechte, der eigenen Ansprüche. Zum Beispiel nehmen wir mal nicht unser ganzes Leben, sondern bleiben wir mal bei den Gütern unserer vielleicht knapp bemessenen Zeit, die ich dann, obwohl ich sie auch für mich selbst einsetzen könnte, für andere einsetze, für meinen Bruder, für meine Schwester. Bei der Liebe geht es immer ums Opfer. Es ist niemals im Neuen Testament Gefühlsduselei. Es geht um Selbstverleugnung. Es geht um Nein sagen zu mir selbst. Das Wort Gottes, unter das wir uns heute stellen, bringt zum Ausdruck, dass unsere Liebe zu unserem Bruder und zu unserer Schwester ein Test ist. Es ist ein Test, ob wir selbst die Liebe Gottes überhaupt verstanden haben. Viele von uns hatten und haben immer noch mit Tests zu tun, Prüfungen, Examen. Da wird es dann ernst. Und genau so eine ernste Botschaft stellt uns Johannes hier vor Augen. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema: Die Liebe zu unseren Geschwistern ist ein Test für wahres Christsein. Ich wiederhole nochmal: Die Liebe zu unseren Geschwistern ist ein Test für wahres Christsein. Und wir wollen, wie gewohnt, auf drei Punkte achten. Erstens, der Test zeigt sich in dem alten und in dem neuen Liebesgebot. Das ist Vers 7. Zweitens, der Test ist gegründet in dem, der als das wahrhaftige Licht bereits leuchtet. Die Verse 8 und 9. Und drittens, der Test wird konkret gemacht anhand zweier Beispiele. Das sind die Verse 10 und 11. Erstens also, der Test, der zeigt sich in dem alten und in dem neuen Liebesgebot. Brüder, so schreibt Johannes, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Der Apostel Johannes, er schneidet in diesen Versen ein Thema an, das im ersten Johannesbrief immer und immer wieder vorkommt. Nämlich das Thema der Liebe. Es geht um die Liebe zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Aber hier im zweiten Kapitel wird dieses Thema der Liebe angesprochen unter einem ganz bestimmten Aspekt, unter einer ganz bestimmten Blickrichtung. Nämlich unter der Blickrichtung der Prüfungen, der Tests, der Examen. Faktisch ist das gesamte zweite Kapitel des ersten Johannesbriefes eine Auflistung, ich sag mal, von Tests, von Prüfungen. Und dabei geht es stets um dieselbe Frage. Stehst du wirklich im Glauben an Christus oder machst du dir oder auch anderen nur etwas vor? Glaubst du wirklich dem Gott, der sich im Wort Gottes geoffenbart hat? Gehörst du wirklich zu Jesus Christus oder tust du nur so? Lügst du dir vielleicht selbst etwas Frommes in deine Tasche? Gehen wir mal kurz den Zusammenhang durch, nur ganz kurz. In den Versen 3 bis 6 von 1. Johannes 2 stellt Johannes den Leser vor einen generellen, grundsätzlichen Test. Es ist der Test des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes. Dann in den Versen 7 bis 11, also der Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen, geht es, ich sag mal, um den sozialen Test. Dieser Test dreht sich nicht direkt um das Halten der Gebote Gottes, sondern es geht um die Liebe, um meine Einstellung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Dann die Verse 15 bis 19. Da geht es um einen sehr praktischen Test, den Johannes der Gemeinde vor Augen stellt. Es geht um das Neinsagen zur Liebe gegenüber der Welt. Es geht um ein Nicht-Sich-Anpassen an die Zeit, an die Trends, die im Augenblick in sind. Und dann der vierte Test, das sind die Verse 18 bis 29. Da werden wir vor den Test gestellt der Reinheit der Lehre. Gibt es Reinheit im Glauben? Oder legt nicht jeder die Bibel so aus, wie es ihm gerade in den Kram passt, so wie er es gerade will? Ist unser Christsein auf dem Wort Gottes gegründet? Oder ist es ein großes Wischiwaschi im Sinn von, ach, nichts Genaues weiß man nicht und so genau will ich es auch gar nicht wissen? Der Apostel Johannes, er stellt uns hier vor diese Tests. Es ist ein sehr ernstes Thema. Er stellt uns deswegen vor diese Tests, weil in den Gemeinden, an die er schreibt, in Kleinasien, eine Irrlehre eingebrochen war. Es war die Gnosis. Und Johannes macht hier deutlich, bei allen diesen Tests, diesen vier Tests, fallen die Gnostiker durch. Es gab bei den Gnostikern vier große Schwächen, die in diesen vier Tests zum Ausdruck kommt. Und ist es nicht erstaunlich? Bis zum heutigen Tage würden viele, die sich Christen nennen, bei diesen Tests durchfallen. Wir auch. Erstens das Halten der Gebote Gottes. Also das nur anzusprechen, da gehen bei manchen schon die Rouladen runter. Das ist gesetzlich. Denken wir auch so? Kümmert uns, was Gott will, auch noch morgen am Montag oder nicht? Zweitens, die Liebe. Kümmert mich wirklich derjenige, der vor mir oder neben mir oder hinter mir in der Gemeinde sitzt? Ich meine, wirklich? Oder doch eigentlich nicht? Drittens, meine Einstellung zur Welt. Johannes wird hier sehr konkret. Er nennt Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Wie sieht es da aus? Bei mir? Bei dir? Ist es uns überhaupt wichtig, ob wir Gott gefallen oder nicht? Und dann viertens, meine Einstellung zur biblischen Lehre. Interessiert mich das überhaupt, was Gott sagt in seinem Wort? Habe ich einen Hunger nach seinem Wort oder eigentlich doch nicht? Ich sagte es schon, ganz offensichtlich sind dem Apostel diese vier Tests hier sehr ernst. Und in unserem Abschnitt wird uns die Frage nach der brüderlichen Liebe gestellt. Liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Liebst du sie in Wahrheit? Johannes, er hatte bereits im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes deutlich gemacht, wenn es nicht wirkliche Liebe gibt, also Opfer, darüber reden wir hier, dann gibt es auch keine wahrhaftige Gemeinschaft mit Gott und auch keine wahrhaftige Gemeinschaft untereinander. Aber zu dieser Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander sind wir als Christen berufen. Ein wahrer Christ ist jemand, der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn hat. Ich lese es Ihnen nochmal vor in Vers 3, 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft, so schreibt der Apostel, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Darum geht es. Das ist kein Traum. Und von diesem Boden aus zieht Johannes hier die Folgerung. Jeder wahre Christ wird seinen Geschwistern Liebe erweisen. Er wird sie lieben. Das heißt immer, er sorgt sich wirklich um seinen Bruder, um seine Schwester. Und wenn ich nicht so lebe, dann habe ich keine Gemeinschaft mit den Brüdern, egal ob ich hier nun einen Platz ausfülle oder nicht. Wenn ich keine Gemeinschaft mit den Brüdern habe, dann habe ich auch keine Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Geschwistern zu suchen, ist also nicht in mein privates Belieben gestellt. Es ist nicht freibleibend, ob oder solange mir gerade vielleicht mal danach zumute ist. Es ist nicht etwas, das zu einem ansonsten ja reichlich individualistisch ausgelebten Christendasein noch irgendwie hinzukommt, wie so ein Zusatz. Nein, ohne diese Gemeinschaft gibt es im Neuen Testament jedenfalls kein Christsein. Es gibt keinen Glauben alleine. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Und das alte Gebot, das ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Es geht hier also um ein altes Gebot. Fangen wir damit mal an. Aber es ist ein altes Gebot, das in neuer Frische uns trifft. Vielleicht kann ich sogar sagen, in einer neuen Vitalität. Es ist ein altes Gebot. Ja, Gott gab es bereits vor sehr, sehr langer Zeit. Im Grunde vernehmen wir es bereits in der Frage, die Gott einst dem Kain stellte. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Interessiert uns das? Vorhin lasen wir in der Gesetzeslesung einen Abschnitt aus 3. Mose 19. Dort heißt es in Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Bitte achten wir einmal darauf, wie konkret bereits hier im Alten Testament die Liebe geboten ist. Keinen Hass gegen den Bruder, keine Verachtung, aber auch, wenn es drauf ankommt, Zurechtweisung, damit du, wie es hier heißt, seinetwegen nicht Schuld tragen musst. Das gehört auch zuweilen zur Liebe. Und dieses alte Gebot, das hat nun eine neue Lebendigkeit erhalten. Wie können wir uns das klar machen, dass ein altes Gebot doch ein ganz neues Gebot geworden ist? Vielleicht kann ich mal etwas erzählen aus unserer Familie, es ist schon etwas länger her, um uns dieses plastisch einmal vor Augen zu führen. Als Jochen und Elsbeth noch klein waren, sie gingen beide noch in die Grundschule, da machte ich mit den beiden im Sommer eine Fahrt mit unserem damaligen Bus. Es ging Richtung Süden, wir fuhren nach München und dann auch noch weiter bis nach Garmisch-Partenkirchen. Wir fuhren auf der Autobahn von München los. Und als wir dann immer wieder weiter nach Süden kamen, da tauchte ziemlich plötzlich das gewaltige Bergmassiv der Alpen vor uns auf. Aus den Wolken, plötzlich sahen wir es. Es war majestätisch groß. Es waren immer noch einige Wolken davor. Und doch, wir sahen es. Man sah sie, die Alpen. Jochen blickte aus dem Auto und staunte. Bis dahin hatte er nur die Hügel des hessischen Berglandes gesehen. Und jetzt türmte sich da vor uns dieses riesige, beeindruckende Bergmassiv auf. Am nächsten Tag entschlossen wir uns dann, mit der Seilbahn auf die Zugspitze zu fahren. Und da oben angekommen, es waren die gleichen Alpen. Es waren die gleichen Alpen, die wir einen Tag vorher gesehen hatten. Aber jetzt waren wir mittendrin in den Bergen. Unter uns zogen immer noch Wolken dahin. Es war immer noch so ein bisschen diesig, wenn man runterschaute. Aber da oben, über den Wolken, da schien die Sonne. Es lag auch Schnee. Wir sahen Menschen mitten im Sommer Skifahren. Man hatte von dort oben eine herrliche Aussicht auf das Panorama der Berge. Was will ich daran deutlich machen? Es waren tags zuvor die gleichen Alpen. Es waren die alten Alpen, die wir auf der Autobahn nach Garmisch-Partenkirchen vor uns unvermittelt gesehen hatten, die uns damals schon beeindruckt hatten. Aber einen Tag später befanden wir uns dann mittendrin in diesen Alpen. Es waren die gleichen Berge, die wir tags zuvor gesehen hatten. Und doch war es eine völlig andere Welt. Vielleicht mag das zur Illustration dienen, was Johannes hier verkündet. Es ist ein altes Gebot und es ist doch ein völlig neues Gebot. Der Apostel erinnert hier an die Zeit des Alten Testamentes. Ja, auch da gab es das Gebot der Liebe. Dieses Gebot war auch damals, wir hatten es gelesen, keine Gefühlsduselei, sondern es appellierte an den Willen. Es war ein Gebot. Und wenn wir dieses Gebot mit dem Gebot aus dem Neuen Testament vergleichen, dann ist es dasselbe Gebot. Es wird sehr häufig im Neuen Testament zitiert. Und es ist doch ein völlig anderes Gebot. Es ist jetzt eine total neue Welt geworden. Es ist ein neues Gebot, den Bruder zu lieben. Entsprechendes sagte der Herr auch selbst einmal zu seinen Jüngern. In Johannes 13 sagt er: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Neu ist dieses alte Gebot, weil inzwischen etwas geschehen ist. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Da wird uns nämlich gesagt, was dieses Neue ist. Die Verse 8 und 9. Ich habe diesen Punkt überschrieben. Der Test ist gegründet in dem, der als das wahrhaftige Licht leuchtet. Es heißt hier: Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht oder ist am Vergehen und das wahre Licht scheint schon. Und genau damit ist das Neue angedeutet. Neu ist dieses Gebot, weil das wahre Licht schon leuchtet. Seit dem alten Bund ist etwas geschehen. Christus, er ist inzwischen gekommen. Er hat uns geliebt. Wir dürfen ihn erkennen, seine Barmherzigkeit, seine Langmut, seine Geduld mit uns, seine Freundlichkeit, sein Wille, uns zu retten. Erinnern wir uns an die Jünger, mit denen Jesus zusammen war. Wie viel Unglaube, wie viel Unverständnis und wie viel Hartherzigkeit treffen wir doch bei ihnen an. Wirklich engagiert waren sie eigentlich nur bei einer Frage: Wer ist von uns der Größte? Da engagierten sie sich. Aber sonst? Eines Tages kam Jesus vom Berg der Verklärung herab mit drei Jüngern, die anderen waren unten am Berg. Dort traf er auf die Jünger. Sie hatten sich wieder einmal in ihrem Unglauben demaskiert. Und da stellt Jesus eine Frage: Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und doch lesen wir über diesen Herrn: Er liebte die Seinen bis ans Ende. Das ist Jesus. Das ist unser Herr. Das ist unser Heiland. Das ist der, der die Liebe ist. Diese Liebe, sie hatte angefangen, lange bevor es uns gab, vor allen Ewigkeiten, als der Sohn zum Vater sagte: Ja, ich gehe den Weg des Opfers ans Kreuz. Und dann sehen wir hinein in den Gehorsam des Sohnes gegenüber dem Vater als Ausdruck seiner Liebe zu ihm und zu uns. Und dann kam dieser Sohn in unsere Finsternis hinein. Er, der von Ewigkeit zu Ewigkeit mit dem Vater in engster Liebesgemeinschaft verbunden war, und er, in dem das Leben war, das Licht der Menschen, er kam in diese Welt hinein. Johannes verkündet hier, das Licht, es leuchtet in die Finsternis. Und ich füge hinzu, es hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört zu leuchten, hinein in unsere Dunkelheit und Finsternis. Und darum heißt es hier, das wahre Licht, es leuchtet schon, und die Finsternis, sie ist am Vergehen. Durch diesen Weg der Erniedrigung unseres Retters, durch seine Fleischwerdung, ist das alte Gebot der Liebe ganz und gar neu geworden. Samuel Rutherford, ein englischer Pastor aus dem 17. Jahrhundert, er hat es einmal klassisch formuliert. Er sagt, Jesus Christus kam ins Fleisch. Das ist nichts anderes als Liebe, gehüllt in Fleisch. Kompakte, reine, glühende Liebe. Liebe aus der Herrlichkeit Gottes. Das ist Liebe, die wahr geworden ist. In ihm, in Christus, ist sie Realität geworden. Die Gnostiker, sie sagten damals, was brauchen wir schon einen Christus, der im Fleisch gekommen ist? Wir benötigen kein Licht, das in unsere Finsternis hineinscheint. Wir haben es in uns selbst. Wir haben unser inneres Licht, das leuchtet. Wir haben unsere spirituellen Erfahrungen oder sonst was. An diesen hielten sie sich fest, so wie an ihren frommen und auch religiösen Bewusstseinszuständen. Aber in den Lichtkegel Christi zu treten, sich ihm und seinem Evangelium auszusetzen, sein Heil im Glauben anzunehmen, dafür waren sie sich eigentlich zu fein, zu vornehm, zu reich, zu groß, zu selbstverliebt, zu sehr auf sich selbst fixiert. Sie hatten eigene Ziele mit ihrem privaten, höheren, sogenannten Christsein. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen über Frömmigkeit. Sie traten auf mit der Idee, wir sind doch den einfachen Christen, deren höchstes Glück es ist, dass Christus in diese Welt gekommen ist, als Licht in ihre Finsternis zu ihrem Heil, himmelweit überlegen. Wir haben das Licht in uns selbst. Nein, die Gnostiker, sie glaubten nicht, dass Gottes Liebe sich darin gezeigt hat, dass das Wort Fleisch geworden ist, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Sie hatten sich verstiegen in die Idee, ihre eigenen privaten inneren Lichter und Erleuchtungen, die sind es, was zählt. Und den Christen, die von dieser Auffassung durchaus damals angefochten waren in den Gemeinden, denn diese Leute liefen herum und kamen sich bedeutend vor. Denen ruft Johannes zu, diesen Christen, seid nicht entmutigt. Sucht nicht das Heil in euch selbst. Fragt nicht nach euren inneren Erleuchtungen. Lasst euch und alles fallen und eilt zu dem, der euer Heil ist. Euer Heil, das außerhalb von euch selbst geschaffen, gewirkt ist, nicht in euch. Dankt Gott für seinen Sohn in der Krippe. Dankt Gott für den, der für euch ans Kreuz ging. Dankt Gott dem Vater für den, in dem die Liebe wahres Fleisch geworden ist. Da kann dann in unserem Leben vieles oder sogar scheinbar alles zusammenbrechen. viele Enttäuschungen, viel Ärger. Vieles wird nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber eines bleibt. Der Sohn Gottes, er ist gekommen. Und darum ist Licht da. Darum ist Leben da. Darum ist Liebe da. Das wahrhaftige Licht. Das wirkliche Leben. Die reale Liebe. Und diese Liebe ist nicht nur Realität in Christus. Johannes fügt hinzu, diese Liebe, sie ist auch wahr, dann in euch. Wohlgemerkt, diese Liebe, die hineingekommen ist in diese Welt. Stellen wir uns einmal vor, Johannes käme heute Morgen in unsere Gemeinde. Er würde fragen, ich will jetzt nicht von dir wissen, wie viel innere Erfahrungen du schon gehabt hast und wie groß deine vermeintlichen Erleuchtungen waren, sondern mich interessiert eines. Liebst du deinen Bruder? Liebst du deine Schwester? Und zwar deswegen, weil du die Liebe Gottes in Christus Jesus erkannt, erfasst hast. Weil du von dieser Liebe durchdrungen bist. Kannst du dich dann in der Gemeinde auch zurücknehmen? Kannst du dich in der Ehe, in deiner Ehe zurücknehmen? Bist du bereit, dich in der Gemeinde für deine Geschwister aufzuopfern, auch wenn es schwerfällt? Auch dann, wenn es vielleicht kein anderer sieht? Johannes sagt hier, ich sehe das neue Gebot, die wahre Liebe, dann auch in euch. Merken wir, Christentum, es ist sehr praktisch. Angesichts des Lichtes, das durch Christus gekommen ist, verschwindet dann, auch in der Gemeinde, die Boshaftigkeit, der Zynismus, die Ichhaftigkeit, das Berechnende im Umgang miteinander. Eines der wegweisenden Worte der Reformation in Genf, also dort, wo Johannes Calvin im 16. Jahrhundert wirkte, lautete, ich sage es mal auf Lateinisch, Lux lucet in tenebris. Das heißt, das Licht leuchtet in die Finsternis. Wenn wir von dieser Liebe sprechen, dann geht es nicht um eine angelernte oder anstudierte Disposition von Freundlichkeit. Das kann man sich irgendwie antrainieren in Workshops, Fortbildungskursen oder auch Trainingswochenendveranstaltungen. Hier ist von der Liebe die Rede, dessen Strahlkraft leuchtet, und zwar von der Krippe her und vom Kreuz. Es leuchtet von dem her, der ein Diener für uns geworden ist und der nicht nur so getan hat. Denn an ihm haben wir erkannt, was Liebe ist. Blick aufs Kreuz. Da siehst du es. Wenn wir hier von Liebe sprechen, dann sprechen wir immer von einer Liebe, die sich opfert. Das ist das neue Gebot. Das ist die neue Wahrheit, die durch Jesus Christus hineingekommen ist in diese Welt. 1. Johannes 4, Vers 10 schreibt Johannes, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist Liebe. Blick dorthin. Wenn Gott seinen Kindern das Gebot gibt, liebt euch, dann ist damit wahrlich etwas anderes gemeint, als die Formel geht ein bisschen netter miteinander um. Das radikal Neue dieses Gebotes ist, was Liebe ist, das erkennen wir, wenn wir aufs Kreuz blicken, wenn wir die Erniedrigung von Christus auch hinein schon in das Fleisch erkennen, erfassen. Haben wir das verstanden? Habe ich das verstanden? Dann ist uns der Blick geschenkt worden, der unser ganzes Leben neu ausrichtet, neu bestimmt. Möge es auch für uns gelten, was Johannes hier an die Christen schreibt: Es ist auch wahr in euch. Es ist auch wirklich in euch. Möge der Apostel auch zu uns sagen können: Ich sehe, dass ihr den anderen höher achtet als euch selbst, weil ihr den erkannt habt, der sich erniedrigt hat und der die Seinen bis zum Ende geliebt hat. Und wenn wir diese Liebe erfasst haben, dann sollten wir damit rechnen, nicht, dass wir wieder geliebt werden. Im Gegenteil, wir haben dann, das sagt Jesus sehr deutlich, mit Verfolgungen, mit Schmähungen zu rechnen. Sie werden Böses über euch reden. Und wem von uns ist das wirklich egal, was sie über uns reden? Die Gnostiker, sie werden euch hassen. Denn das können sie nicht ertragen, dass da jemand bekennt: Mein Heil liegt nicht in mir, sondern ist außerhalb von mir in Christus. Es ist geschehen am Kreuz. Ob du die Fleischwerdung Christi verstanden hast, das wird daran offensichtlich, ob du deinen Bruder liebst. Sonst, so sagt Johannes hier in Vers 9, bleibst du in der Finsternis. 1. Johannes 2, Vers 9. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis bis jetzt. Völlig egal übrigens, wie viel Licht man selbst meint, in sich zu haben. Wenn du nicht liebst, wenn du nicht zum Opfer bereit bist, dann wandelst du, dann lebst du in der Finsternis. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst, dann bringst du mit deinem Leben zum Ausdruck, dass du Gott nicht kennst, dass du Christus nicht liebst, dass du das neue Gebot nicht verstanden hast. Wir wenden vielleicht ein heute Morgen: Johannes, wie kannst du so etwas Hartes aussprechen? Da vergeht einem ja jede fromme Stimmung. Aber das Wort Gottes ist nicht dazu da, um uns in eine fromme Stimmung zu versetzen, sondern um uns die Wahrheit mitzuteilen. Und die ist fast immer sehr, sehr hart. Johannes macht das hier noch deutlich, und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Er macht dies konkret, und zwar anhand zweier Beispiele. Und die lesen wir in den Versen 10 und 11. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ganz schön hart, oder? Nennen wir einmal den, über den wir in Vers 10 hören, den Herrn Christ. Er ist ein wahrer Glaubender, und das zeigt sich darin, dass er seinen Bruder liebt. An dieser Einstellung wird deutlich, dass er nicht in der Finsternis lebt. Und dann Vers 11 nennen wir den, über den da gesprochen wird, einmal den Herrn Erleuchteter oder Gnostiker. Dieser Mann behauptet, ein Christ zu sein, sogar ein besserer Christ. Aber er hat eines vergessen: seinen Bruder. Er liebt ihn nicht. Er verachtet ihn, er hasst ihn. Johannes sagt über ihn: Dieser eingebildete Erleuchtete, er wandelt nicht im Licht, sondern in Wahrheit in der Finsternis. Schauen wir uns diese beiden Leute mal genauer an. Zunächst der erste, der Herr Christ. Johannes sagt über ihn drei Punkte, drei Dinge. Erstens, er liebt seinen Bruder. Was ist ein Bruder? Ein Bruder ist derjenige, der den gleichen Vater hat. Er sucht das Beste für ihn, der zum Vater gehört. Zweitens, Das Zweite, was über ihn ausgesagt ist, ist, dieser liebende Christ, er bleibt im Licht. Das heißt, er lebt im neuen Gebot. Und wenn er dann einmal in Sünde gefallen ist, ja, dann kehrt er zum Licht zurück. Dann eilt er zum Licht. Dann flieht er zum Licht. Das heißt zur Liebe. Und drittens, es wird über ihn gesagt, es ist kein Ärgernis, kein Anstößiges in ihm. Was heißt das? Es heißt nichts anderes, als dass sein Leben dann so ist, dass andere dies sehen können. Es ist das Gleiche, was Jesus einmal sagt, als er ausspricht, dass durch die Liebe zueinander die Menschen erkennen werden, dass ihr meine Jünger seid. Es ist nämlich ein Punkt, der die Welt irritiert. Und das ist, wenn Christen Zoff miteinander haben. Wenn sie sich streiten. Was sagt dann die ungläubige Welt um uns herum? Sie sagt, schau einmal, die Christen, sie sind auch nicht besser als wir. Warum sollte ich zu ihnen kommen? Warum sollte ich in die Gemeinde gehen, wenn es da so zugeht? Möge der Herr schenken, dass niemand über unsere Gemeinde und auch nicht über unser eigenes Leben das sagen kann. Du hast mich davon abgehalten, zu Jesus zu kommen. Und dann ist da noch der andere, der Herr Erleuchtete, der Gnostiker. Auch über ihn hören wir drei Punkte. Das erste ist, was über diesen Erleuchteten gesagt ist, das ist furchtbar. Er ist in der Finsternis. Nicht, das ist das Gegenteil von dem, was er sich eigentlich einbildet in seiner Traumwelt. Er ist umhüllt von Finsternis. Finsternis umgibt ihn. Und als wenn das nicht schon genug wäre, es gibt noch ein zweites. Er wandelt in der Finsternis. Das heißt, er führt ein Leben aus seiner eigenen, sich selbst in den Mittelpunkt stellenden Ichhaftigkeit. Und diese Ichhaftigkeit, die kann sich durchaus sehr religiös gebärden. Er kann sehr viel Frommes von sich geben, aber er führt ein Leben, das nicht bestrahlt ist von dem Licht, das in dem gekommenen, gekreuzigten Christus reale Liebe geworden ist. Er verachtet seinen Bruder, er hasst ihn geradezu, er ist erfüllt von Neid und Eifersucht oder auch ganz einfach von Ablehnung. Und mehr noch, dieser sogenannte Erleuchtete, das ist das Dritte, was über ihn gesagt ist, er ist blind. Ach, er weiß nicht, wohin er geht. Ach, bei all seinen vorgeblich höheren Erleuchtungen irrt und tappt er wie ein Blinder umher. Und zwar, wie sagt es Johannes, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Dieser sogenannte Erleuchtete, er ist so blind, dass er noch nicht einmal in der Lage ist, sich selbst und seine eigene Situation in Wahrheit wahrzunehmen. Jeder, der in seinem Herzen Bitterkeit hat, ist blind. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Jeder, der nicht vergeben kann, der von Hass angefressen oder sogar zerfressen ist, er ist blind. Ihr Lieben, dieser Abschnitt stellt uns vor Fragen. Es sind Prüfungen, es sind Tests. Und niemand von Ihnen sollte diesen Tests ausweichen. Es geht um die Frage, liebe ich, liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Du antwortest vielleicht jetzt ausweichend, ich liebe Gott. Der Apostel Johannes geht darauf später einmal ein in seinem Brief. Er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, ganz prima. Aber du kannst ihn nicht sehen. Aber du kannst schon mal anfangen bei deinem Bruder, den du sehen kannst. In 1. Johannes 4, Vers 20. Fang da schon mal an. Da kannst du schon einmal konkret werden. Wenn du das im Glauben erfasst hast, was in Bethlehem geschah, was in Gethsemane passierte und was sich dann am Kreuz zutrug, was dort für dich geschah, dann behandelst du deinen Bruder und deine Schwester anders. Dann kann es sein, dass du einmal anfängst, dich über dich selbst furchtbar zu erschrecken. Es kann sein, dass du entsetzt sein wirst über dich selbst, wenn du wieder einmal feststellst, wie viel Finsternis noch in dir ist. Du bildest dir ein, so viel zu erkennen. Du bildest dir ein, hast vielleicht schon mal nachgedacht über Erkenntnistheorien. Nein, Johannes sagt, Blindheit prägt dich. Du wandelst in der Finsternis. Aber dann, wenn du das erkannt hast, dann wirst du fliehen zu dem, der das Licht ist, der gekommen ist, hinein in meine, in deine, in unsere Finsternis. Und du wirst um Vergebung bitten, flehen, ja aus tiefstem Herzen schreien, Herr, rette mich. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um Liebe mit Worten. Gnostiker, sie können sehr schöne, sehr wohlgeformte Worte finden, sondern lieben ganz praktisch durch Taten, durch Handlungsweisen, durch mein Opfer. Johannes sagt, wenn du nicht umkehren willst, wenn du den nicht suchst, der dein Heiland ist, der sich erniedrigt hat, der Mensch geworden ist, der ans Kreuz gegangen ist, dann zeigst du damit an, dass du kein Christ bist, dass du die Liebe, die in Christus Realität geworden ist, nicht verstanden hast, dass du bis jetzt in der Finsternis wandelst. Und auch wenn du dir einbildest, du stehst über den anderen. Das taten damals die Gnostiker auch. Und wenn du das erkennst, dann bitte ich dich, noch heute, heute Morgen, im Namen dieses Herrn und Heilandes, gehe auf deine Knie, schreie darum und finde nicht eher Ruhe, bis du diesen Herrn, diesen Retter, diesen Sündenvergeber, dieses Licht, diese Liebe gefunden hast. Vielleicht beruhigst du dich auch, ich werde mal meine Brüder lieben im Himmel. Da sind sie dann ohne Schwächen. Aber das ist dann eben keine große Kunst mehr. Hier auf Erden sind wir berufen, unsere Geschwister zu lieben. Dort, wo sie mit ihren Fehlern, Peinlichkeiten uns immer wieder auf die Palme bringen. Sodass wir immer wieder dazu gerufen sind, unseren alten Adam zu kreuzigen. Wenn du sagst, ich will Christus, dann kannst du nicht sagen, aber diejenigen, die Christus angehören, die will ich nicht. Von denen distanziere ich mich, von denen halte ich mich fern, die gehen mir ohnehin auf den Senkel, auf jeden Fall, ich lasse sie vorsichtshalber nicht zu nah an mich herankommen. Doch genau wegen dieser Leute kam Christus hinein in unser Elend und ging ans Kreuz. Wenn du erfasst hast, wirklich erfasst hast, was Gott der Vater für eine gewaltige Gabe, für ein gewaltiges Geschenk uns in seinem Sohn gegeben hat, dann erfasst du, was dieses alte, dieses neue Gebot der Liebe meint. Dann bestehst du den Test, den uns heute Morgen das Wort Gottes vorgelegt hat.